¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hola y bienvenidos beim Onda Info Nummer 75. Damit wir nicht über eine halbe Stunde kommen, werden wir die Anmoderation diesmal ein bisschen kürzer fassen. Es gibt Kurzmeldungen aus Peru, der Dominikanischen Republik, Bolivien und Mexiko. Darauf folgen zwei Beiträge aus Ecuador und Argentinien. Passend zu unserer ersten Meldung aus Peru hört ihr zuerst einen Ausschnitt aus einem Mambo von Zoila Augusta Emperatriz Chavarri del Castillo, besser bekannt als Ima Sumac, der legendären peruanischen Sängerin, die 5 Oktaven beherrscht.
Peru. Ein peruanisches Gericht überprüft die Rolle des CIAs in einem Waffengeschäft. Der ehemalige peruanische Geheimdienstchef Vladimiro Montesinos steht vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, unter der Regierung Alberto Fujimori im Jahr 1999 10.000 AK-47 Gewehre an die kolumbianische Guerilla FARC verkauft zu haben. Bei diesem Prozess wird auch die Beteiligung von US-amerikanischen Beamten überprüft. So wurde der ehemalige Leiter der US-Sicherheitsbehörde CIA der peruanischen Hauptstadt Lima, Robert Gorlick, als Zeuge geladen. Auch der ehemalige US-Botschaftsangestellte in Lima, Thomas Sanchez, und der FBI-Agent John Stewart sollen als Zeugen geladen werden. Die US-Beamten sollen den Angeklagten Montesinos bei der Abwicklung des Waffengeschäfts unterstützt haben. Laut Staatsanwalt Roland Gamarra kauften die peruanischen Streitkräfte in Jordanien 10.000 Gewehre für 8 Millionen Dollar. Später wurden sie in einem FARC-kontrollierten Gebiet mit Fallschirmen abgeworfen. Der Kauf der Gewehre soll mit Drogengelder finanziert worden sein. Der Staatsanwalt Gamarra erklärte, er hätte Beweise, dass der CIA Montesinos half, das Waffengeschäft geheim zu halten. Zusätzlich sagte er, dass die USA ein großes Interesse daran habe, den Konflikt in Kolumbien eskalieren zu lassen, um den Beginn des Aufstandsbekämpfungsplans Plan Colombia zu beschleunigen. Der wichtigste Unterhändler im Waffengeschäft zwischen Peru und Jordanien war mit hoher Wahrscheinlichkeit der US-Amerikaner Sarkis Soganalian. In einem Interview gab er zu, direkt mit Montesinos verhandelt zu haben. Peru hatte bereits die Auslieferung Soganalians beantragt, doch sie wurde von den US-amerikanischen Behörden abgelehnt. Um einen noch größeren Skandal zu vermeiden, versucht der CIA, die Auslieferung des verhafteten Montesinos in die USA durchzusetzen, meinte die peruanische Tageszeitung El Comercio.
In der Dominikanischen Republik blättern politische Kommentatoren in den letzten Monaten verstärkt in der Bibel. Mit ihrer Hilfe versuchen sie zu bestimmen, die wievielte Plage das Land derzeit durchstehen muss. Aber auch Bibelfeste haben längst den Überblick verloren. Ein Erdbeben von der Stärke 6,6 auf der nach oben offenen sogenannten Richterskala erschütterte Mitte September den Norden der Republik, die sich mit Haiti die Karibikinsel Hispaniola teilt. Im November wurden weite Landstriche nach schweren Regenfällen unter Wasser gesetzt. Am 6. Dezember wütete über dem Land der Tropensturm Odette. Und seit Monaten durchlebt das Land seine schwerste Wirtschaftskrise seit der Staatsgründung im Jahre 1844.
Vordergründig hängt die wirtschaftliche Schieflage mit einer der wohl größten Bankpleiten in der Geschichte Lateinamerikas zusammen. Mitte Mai beendete die dominikanische Bankenaufsicht die Geschäftstätigkeit des zweitgrößten Geldinstituts des Landes. In der Kasse der Banco Intercontinental, Baninter, fehlten 55 Milliarden dominikanische Pesos, nach damaligem Umrechnungskurs rund 2,4 Milliarden Euro. Zum ersten Mal in der Geschichte der nicht wenigen Bankenpleiten in dem Karibikland übernahm der Staat die Verbindlichkeiten und garantierte Sparern und Anlegern ihre Einlagen. Ein kühner Versuch, denn der Verlust von Baninter entspricht rund 67% des dominikanischen Staatshaushaltes oder 15% des Bruttoinlandsprodukts.
Das Verantwortungsbewusstsein der Regierung war allerdings weniger der Fürsorge für die Sparer als dem Interesse geschuldet zu verschleiern, dass Baninter-Chef Ramon Baez Figueroa die dominikanische Parteienlandschaft in all den Jahren mit rund 75 Millionen Dollar gepflegt hatte. Staatspräsident Hipólito Mejía hatte einen gepanzerten Luxusjeep erhalten, ebenso wie schon sein Amtsvorgänger Leonel Fernández. Mitglieder des obersten Gerichtshofs standen auf der Liste mit monatlichen Zuwendungen von Baninter ebenso wie Kleriker und hochrangige Armeeoffiziere. In den letzten Monaten vor dem Finanzcrash hatten die Bankmanager und einige ihrer politischen Freunde Millionen von Dollars vorsorglich ins Ausland verschoben.
Finanzieren wollte Staatspräsident Hipólito Mejía das Riesenhaushaltsloch mit Finanzspritzen des Internationalen Währungsfonds. Nur der zeigt sich immer zögerlicher, nachdem seine Spezialisten sich die Bücher näher angesehen und analysiert haben. Die Finanziers aus Washington fürchten, dass das Geld in Strudel des beginnenden Wahlkampfes nicht nur für die Sanierung der Finanzen, sondern von der Regierung dazu benutzt wird, siegreich aus dem Urnengang am 16. Mai hervorzugehen.
Ende der 90er Jahre gehörte die Dominikanische Republik zu den Shootingstars finanzieller Wohlanständigkeit. Nach Jahrzehnten von Vetternwirtschaft, Korruption, Militärdiktaturen, marodierenden Banden, die jeden linken Widerstand liquidierten, und privaten Abzockereien begann der Staatspräsident Leonel Fernández von der Befreiungspartei PLD, das Land ab 1996 erfolgreich neoliberal zuzurichten. Das Land verzeichnet mit 8% die höchste Wachstumsrate in ganz Lateinamerika.
Seitdem der Baninter-Skandal allerdings öffentlich wurde, geht es wirtschaftlich rapide abwärts. Die Dollarsparguthaben haben sich in den letzten Monaten um rund 627 Millionen US-Dollar reduziert. Der Wert des dominikanischen Pesos hat sich in knapp einem halben Jahr halbiert. Im Dezember des Vorjahres bekam man für einen Dollar nur rund 21 Pesos, heute das Doppelte. Und die rund 30-prozentige Inflationsrate frisst die stagnierenden Einkommen auf. Die Strompreise haben sich in astronomische Höhen katapultiert, die viele nicht mehr zahlen können und wollen. In der Konsequenz, dass in den Barrios Pobres generelle Stromsperren von bis zu 20 Stunden am Tag keine Seltenheit sind. Damit sollen die Konsumenten an die Zahlkassen gezwungen werden.
Der Preis für Bohnen und Reis, eines der Grundnahrungsmittel, hat sich in den letzten Monaten verdoppelt, ebenso wie für Hühnerfleisch. Die Benzin- und Gaspreise stiegen um über 150%. Ein Großteil der Beschäftigten bringt es dabei monatlich gerade mal auf 3.000 dominikanische Pesos. Vor knapp einem Jahr entsprach dieser Betrag einem Gegenwert von rund 200 Euro. Der derzeitige Umrechnungskurs hat dieses Einkommen auf etwa 76 Euro reduziert.
Bereits während der Panamerikanischen Spiele im August des Vorjahres war es zu Protesten von linken Organisationen und progressiven Kirchengruppen, jedoch nicht zu der erhofften breiten Mobilisierung gekommen. Höhepunkt der Proteste war dann Mitte November, als ein 24-stündiger Ausstand das Leben in der Dominikanischen Republik paralysierte. 10 Menschen wurden bei Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten getötet, darunter auch ein Polizist.
Mit dem zweitägigen Generalstreik gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung will die Nationale Koordination für Einheit und Kampf eine Reduzierung der Lebensmittel-, Medikamenten- und Benzinpreise erreichen. Zu den Forderungen gehören auch eine Lohnerhöhung um 100% und das Ende von Stromabsperrungen, besonders in den ärmeren Vierteln, die oft bis zu 20 Stunden andauern.
Die Forderung nach einem Zugang zum Meer hat Mitte Januar zu erneuten Spannungen zwischen Bolivien und Chile geführt. Vor 125 Jahren hat Bolivien seinen Zugang zum Pazifik in einem Krieg gegen Chile verloren. Der bolivianische Präsident Carlos Mesa hat in den vergangenen Monaten den Wunsch Boliviens nach einem eigenen Zugang zum Meer erneut zur Chefsache seiner Politik gemacht.
Der Streit um einen Zugang zum Pazifik ist ein Dauerthema zwischen den beiden Nationen. Beide Staaten unterhalten nur spärliche Beziehungen, nachdem Bolivien vor 25 Jahren die diplomatischen Beziehungen abbrach. Jetzt hat Carlos Mesa weitere Verhandlungen zu einem Freihandelsabkommen zwischen den zwei Andenländern gestoppt, weil Chile dem Verlangen Boliviens nicht nachgeben will.
Auf dem außerordentlichen Gipfel der Organisation Amerikanischer Staaten, kurz OAS, in Monterrey am 12. und 13. Januar kam das Thema wieder erneut auf den Tisch. Carlos Mesa konfrontierte den chilenischen Präsidenten Ricardo Lagos mit dem Wunsch, einen eigenen Überseehafen zu besitzen. Lagos bot dem Nachbarland zwar an, die diplomatischen Beziehungen wieder aufzunehmen, lehnte es jedoch ab, Bolivien einen Zugang zum Meer zu gewähren. Lagos erinnerte den bolivianischen Präsidenten daran, dass die Verträge unantastbar seien und dass der Friedensvertrag, den beide Länder 1904 unterzeichneten, die Grenzen unwiderrufbar festlege. In den Verträgen wird bolivianischen Bürgern und Händlern auch der freie Zugang zu den chilenischen Häfen zugesichert.
Für eine Überraschung zu diesem Thema sorgte der venezolanische Präsident Hugo Chávez. Er machte sich für die bolivianische Seite stark und bat Chile, wegen der Forderung nicht überdimensioniert zu reagieren. Zur Position Venezuelas erklärte er, sein Land sei bereit, Bolivien bei dem Bau einer Überlandstraße logistisch zu unterstützen, wenn Bolivien einen Hafen an der Pazifikküste bauen könnte.
Tlalnepantla, die Angst vor der Rückkehr. Mexiko-Stadt, 26. Januar 2004. Noch immer warten über 1000 Menschen aus dem mexikanischen Tlalnepantla darauf, wieder nach Hause zurückkehren zu können. Sie waren vor 2 Wochen aus der Gemeinde im Bundesstaat Morelos geflüchtet. Seither leben sie in nahegelegenen Dörfern und Städten.
Am 13. und 14. Januar war es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Polizeikräften und aufständischen Mitgliedern der Gemeinde gekommen. Ein Mensch starb. 19 Beteiligte nahm die Polizei fest. Die Gefangenen wurden nach Zahlung einer Kaution wieder freigelassen. Doch die Gemeinde ist noch immer von der Polizei besetzt. Die Exilierten aus Tlalnepantla kehren nun nicht zurück, weil sie Angst vor Übergriffen der Sicherheitskräfte haben.
Seit Elias Osorio von der Partei der Institutionellen Revolution, PRI, im vergangenen Sommer zum Bürgermeister gewählt wurde, rumort es in Tlalnepantla. Ein Teil der Bevölkerung hatte die Wahl nicht akzeptiert, da sie nicht nach den Sitten und Gebräuchen durchgeführt worden sei. Am 11. Januar erklärten sie die Gemeinde für autonom, setzten Osorio faktisch ab und nahmen die Verwaltung selbst in die Hand.
2 Tage später ließ der konservative Gouverneur von Morelos, Sergio Estrada Cajigal, die Polizei aufmarschieren. Es fielen Schüsse. Einer der Rebellen starb durch Polizeikugeln. Es habe Hinweise darauf gegeben, dass hinter den Aktivisten eine Guerillagruppe stehe, rechtfertigte Estrada nachträglich den Einsatz. Mexikos Innenminister Santiago Creel musste aber einräumen, dass es keine Beweise für die Existenz einer bewaffneten Organisation gebe.
Auch eine Demonstration gegen den Einsatz griff die Polizei mit Schlagstöcken und Tränengas an. Während dieser Aktion wurde ein Deutscher festgenommen. Die Behörden schoben ihn sofort ab. Die Begründung: der Artikel 33 der mexikanischen Verfassung. Dieser besagt, dass es Ausländern untersagt ist, sich in innenpolitische Angelegenheiten Mexikos einzumischen.
Auf der Suche nach einer Gruppe von Revoltierenden liefen am 24. Januar Justizbeamte aus Morelos in der Delegation Milpa Alta des angrenzenden Bundesstaates Mexiko-Stadt ein. Nach Milpa Alta waren etwa 250 Menschen aus Tlalnepantla geflüchtet. Auch bei diesem Einsatz mussten Verbindungen zu vermeintlichen gewalttätigen Gruppen als Rechtfertigung herhalten. Die Beamten ließen wissen, die Gruppe der Revoltierenden werde vom militanten ehemaligen Streikkomitee CGH der Autonomen Universität von Mexiko-Stadt UNAM unterstützt und von Rebellen aus San Salvador Atenco. San Salvador Atenco gilt als Hochburg der Radikalen, seit Bewohner des Dorfes im Jahr 2002 den Bau eines Flughafens auf ihrem Boden verhindern konnten. Eine Delegation aus Atenco hatte sich auch an Solidaritätsaktionen in Tlalnepantla beteiligt. Ja, das sind harte Worte von Hebe Bonafini. Hebe Bonafini ist Vorsitzende der Madres de Plaza de Mayo, einer argentinischen Organisation, die sich um ihre während der Militärdiktatur verschwundenen Kinder und um Menschenrechte im Allgemeinen kümmert. Im Internet findet ihr die Madres de Plaza de Mayo unter www.madres.org. Dieser Song hier heißt Vidrio, ist ein Remix von der Gruppe Intima. Wie gesagt, mit Samples aus verschiedenen Reden von Hebe Bonafini. Aufnahme ist von einem Sampler, Ojos de Satan Dientes. Der wurde zusammengestellt von dem freien Radio aus Buenos Aires, La Tribu. Weitere Songs von Intima könnt ihr auch im Internet finden. Unter intimanet.com.ar.
Am 21. Januar feierte der ecuadorianische Präsident Lucio Guterres den 4. Jahrestag des Volksaufstands gegen die Regierung von Jamil Mahuad. Der hauptsächlich von Indigenas getragene Widerstand scheuchte den unbeliebten Mahuad aus dem Präsidentenpalast und brachte den jungen Offizier Lucio Guterres auf die politische Bühne. Im vergangenen Januar des Jahres 2003 wählten ihn die Ecuadorianer und Ecuadorianerinnen für das höchste Amt im Lande. Kaum hatte Gutierrez dieses inne, kehrte er seiner bisherigen politischen Basis, der in Ecuador besonders starken Indigena-Bewegung und anderen linken Gruppen, den Rücken. Als deren Abgeordnete und Minister aus der Regierungskoalition ausschieden, hatte der Ex-Putschist bereits einen neuen Partner, die große und traditionell konservative sozialchristliche Partei. Statt dem bis dahin üblichen linken Diskurs setzte der Präsident von nun ab auf eine Allianz mit dem Weltwirtschaftsfonds IWF und auf eine enge Partnerschaft zu den USA. Vor seinen etwa 400 nach Quito angereisten Anhängern wirft sich Guterres in die Brust.
Wir werden dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von etwa 6% unseres Bruttosozialprodukts erreichen. Dies ist dann dreimal so hoch wie unser Bevölkerungswachstum.
Die Rechte in Ecuador schenkte Guterres ihre Unterstützung nicht umsonst. Zuerst musste der unerfahrene Präsident eine IWF-Vereinbarung unterzeichnen und die Einhaltung des Schuldendienstes zusagen. Dann musste er den Energiekonzern Emelec und andere wichtige Industriezweige unter die Kontrolle von Getreuen der sozialchristlichen Partei stellen. Zugleich leitete er ein straffes Sparprogramm ein, das mit Lohneinbußen im öffentlichen Sektor und dem Abbau von Arbeitsrechten einherging. Für Leonido Issa, den neuen Präsidenten des Indigener Dachverbandes CONAI, gibt es nur einen Weg.
Wir fordern den Rücktritt des Präsidenten. In seinem Bericht an die Nation vom 15. Januar spricht er nicht einmal von den Armen. Wohl plant er Erleichterungen für Banker und andere Bonzen, aber die 80% Armen in Ecuador bleiben außen vor. Keine Unterstützung für die Kunsthandwerker, für die kleinen und mittleren Unternehmen, für Land- und Viehwirtschaft.
Immer wieder kam es in den letzten Monaten zu Streiks gegen die Wirtschaftspolitik Gutierrez. Zuletzt traten die Lehrer in den Ausstand. Mehrere linke Parteien planen derzeit ein Referendum einzuberufen, um den Präsidenten vorzeitig abzusetzen. Leonido Issa und die CONAI werden nicht ruhen und...
Wir haben neue Verbündete gefunden, die sich unserem Kampf für eine bessere Zukunft Ecuadors angeschlossen haben. Eine bessere Zukunft für die 80% Armen des Landes. Wir arbeiten jetzt mit den Minenarbeitern zusammen, mit den Land- und Viehwirtschaftssektoren. Alles neue Verbündete.
Doch offenbar denken viele Ecuadorianer, dass dem Präsidenten von der Opposition und einigen Medien übel mitgespielt wurde. Meinungsumfragen ergaben, dass zwischen 22% und 32% der Bevölkerung die Politik Gutierrez unterstützen. Und sei es, weil sie dafür eine neue Kirche bekommen.
Er wird uns in unserem Tal helfen. Er wird uns eine Schule und eine Kapelle schenken. Dafür segnen wir ihn. Es grenzte fast an ein Déjà-vu-Erlebnis, als mehr als ein Dutzend Fotos von folternden Soldaten Mitte Januar zunächst die Menschenrechtsorganisation CELS in Buenos Aires und anschließend die argentinische Regierung erreichten. Nackte Gefangene, denen Kapuzen über den Kopf gezogen sind, werden darauf geschlagen und mit elektrischen Knüppeln gequält. Andere Aufnahmen bilden Personen ab, die bis zum Hals im Wasser eines Brunnens stehen. Einziger Unterschied zu den Bildern zu Zeiten der Militärdiktatur: die Gequälten sind selbst Soldaten, die bei dieser Übung gleichzeitig lernen und abgehärtet werden sollten. Diese Bilder stammen nicht aus einem Konzentrationslager für politische Gefangene, hieß es in der kritischen argentinischen Tageszeitung Página 12. Vielmehr seien sie im Jahr 1986 während eines jährlich stattfindenden Trainingscamps der Armee in der Nähe der Stadt Córdoba aufgenommen worden. Zu dieser Zeit war Argentinien bereits seit 3 Jahren zur Demokratie zurückgekehrt. Unter der Herrschaft der Militärs war Folter als Form nicht konventioneller Kriegsführung an der Tagesordnung. Insgesamt kamen mindestens 30.000 Menschen in den Jahren 1976 bis 1983 ums Leben. Entdeckt wurden die Bilder bei der Auflösung eines Fotolabors bei Mar del Plata an der argentinischen Atlantikküste. Der Besitzer des Labors gab die Fotos an einen befreundeten Fotografen weiter, der dann Kopien davon an die Menschenrechtsorganisation CELS schickte. Der Vorsitzende der Organisation, Horacio Verbitsky, wiederum übergab sie an die Regierung. Nachdem Präsident Néstor Kirchner die Fotos erhalten hatte, äußerte er sich gegenüber der Öffentlichkeit.
Stellen Sie sich unsere Überraschung vor, als uns diese Fotos erreichten. Sie sind aus dem Jahr 1986. In Argentinien wurde also auch in der Zeit der Demokratie damit fortgefahren, Foltermethoden während der Ausbildung der Militärs anzuwenden. Mit der Entschuldigung, dass die Soldaten freiwillig daran teilnehmen.
Kirchner ließ dem Verteidigungsminister José Pampuro und dem obersten Militärchef Roberto Bendini 12 Stunden Zeit, die Richtigkeit der Bilder zu überprüfen. Das Ergebnis? Die Fotos sind zweifelsfrei echt. Dem Verteidigungsminister zufolge sind die Trainingscamps in den Jahren 1965 bis 1990 durchgeführt worden. Lediglich in den Jahren 1991 bis 1993 hätten sie nicht stattgefunden. 1994 sei es zu der letzten Übung dieser Art gekommen. Beim gemeinsamen Treffen mit dem Präsidenten und Vertretern verschiedener Menschenrechtsorganisationen wurde der Verteidigungsminister Pampuro noch deutlicher. Ende der 60er Jahre seien die Kurse von 3 Wochen Dauer von französischen Offizieren eingeführt worden. Diese hatten die Methoden bereits in Vietnam und Algerien angewandt. Später seien sie in der Escuela de las Americas in Panama systematisiert worden. Dort wurden lateinamerikanische Militärs aus den verschiedenen Ländern von US-Streitkräften gemeinsam zur erfolgreichen Bekämpfung der Guerilla und der sogenannten Subversion ausgebildet. Der ehemalige oberste Militärchef Martin Balzer bestritt die Vorwürfe der Unrechtmäßigkeit der Ausbildung.
Das war keine Folter, da der Zweck davon war, in einem gestellten Verhör widerstandsfähig zu sein. Aber weil die Teilnahme daran freiwillig war, konnte auch jeder Soldat frei entscheiden, ob er den Kurs abbricht.
Mitte letzter Woche entschied ein argentinisches Bundesgericht, Ermittlungen gegen all die Personen einzuleiten, die bei den Folterpraktiken entschieden, angestiftet oder mitgemacht hätten. Potenziell könnten so nicht nur die Militärs, sondern auch frühere Verteidigungsminister und, wenn es hochkommt, sogar die ehemaligen Präsidenten Raúl Alfonsín und Carlos Menem zur Verantwortung gezogen werden. Es bleibt offen, inwieweit es der argentinischen Regierung mehr noch als um gewonnene Prozesse, um erfolgreich durchgeführte Publicity geht. Tatsächlich passt die offensive Aufklärung der Vorfälle gut ins Bild der Orientierung ihrer Politik an den Menschenrechten. Kurz nach Beginn seiner Amtszeit hatte Präsident Kirchner im Mai 2003 bereits die Mitte der 80er Jahre verabschiedeten Amnestiegesetze für die während der Militärdiktatur begangenen Verbrechen als verfassungswidrig erklärt. Nun kann Kirchner seinen Vorgängern Alfonsin und Menem neben der Schuld für das wirtschaftliche Debakel des Landes auch die Verletzung demokratischer Prinzipien unter ihren Regierungen vorwerfen. Wie weit seine Politik dabei jedoch über bloße Symbolik hinausgeht, bleibt abzuwarten. Bisher ist noch kein Ex-Militär wieder vor Gericht erschienen.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.